Es freut mich, nach vielen Jahren mal wieder bei euch zu sein, im normalen Gottesdienst, nicht nur zu einer Feier mit Flüchtlingen oder sonst irgendeinem Programm. Wir wollen uns heute versuchen, einer Person etwas zu nähern, die so eher ein bisschen am Rande steht. Josef, der Adoptivvater Jesu, habe ich es genannt, und ich lese dazu drei Texte aus dem Matthäusevangelium. Zuerst Matthäus 1, 18 bis 25. Die Geburt Jesu geschah aber so. Als Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, fand es sich, ehe sie heimholte, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, war fromm und wollte sie nicht in Schande bringen, gedachte aber, sie heimlich zu verlassen. Als er das noch bedachte, siehe, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was sie empfangen hat, das ist vom Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht, Jesaja 7, siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich, und er berührte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar und gab ihm den Namen Jesus. Und dann Kapitel 2, Vers 13 bis 5 und 15. Als die Weisen aber weggezogen waren, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum und sprach: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten und bleib dort, bis ich dir sage, denn Herodes hat vor, das Kind zu suchen und es umzubringen. Da stand er auf, nahm das Kind und seine Mutter mit sich in der Nacht und entwich nach Ägypten und blieb dort bis nach dem Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hatte, der da spricht: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. 19, auch Kapitel 2, 19 bis 23. Als aber Herodes gestorben war, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum in Ägypten und sprach: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter mit dir und zieh mit ihm in das Land Israel. Sie sind gestorben, die dem Kind nach dem Leben getrachtet haben. Da stand er auf, nahm das Kind und seine Mutter mit sich und kam in das Land Israel. Als er aber hörte, dass Archelaus in Judäa König war anstatt seines Vaters Herodes, fürchtete er sich, dorthin zu gehen, und im Traum empfing er den Befehl von Gott und zog ins galiläische Land und kam und wohnte in einer Stadt mit Namen Nazareth, damit erfüllt würde, was gesagt wird durch den Propheten: Er soll Nazoräer heißen, der aus der Wurzel entspringt, wörtlich. Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du uns dein Wort aufschließt, dass groß wird, uns groß wird, was dir groß ist, und klein, was dir klein ist. Amen. Vor vielen Jahren gab es einen umstrittenen Film eines französischen Regisseurs. Josef wurde als Taxifahrer dargestellt und Maria als ein modernes Mädchen. Ein verliebtes Paar im 20. Jahrhundert. Und da kam ein Engel zu ihr, ein unrasierter Typ, etwas vergammelt wirkend. Und dieser Typ kündigte die Geburt Jesu an. Maria eröffnete ihrem Freund die Botschaft. Dieser war total schockiert und kann es nicht glauben. Und sein erster Gedanke war: Sie hat mich betrogen, war mir untreu mit einem anderen Mann zusammen. Nun, der Film war nicht besonders gut, aber in seiner Darstellung wahrscheinlich realistischer als viele Bilder, die wir aus der Geburtsgeschichte und aus den Krippenspielen kennen. In diesen wird Josef oft als älterer Mann dargestellt. Und es heißt in den Erklärungen immer wieder, Josef sei ein älterer Witwer in seinen 50ern gewesen. Und als solcher habe er seine junge Verwandte Maria geheiratet, um sie vor der Schande einer unehelichen Geburt zu bewahren. Und damit wären die Geschwister Jesu, von der die Bibel ja auch alle vier Evangelien berichten, seine Stiefgeschwister aus der früheren Ehe des Josef. Andere sind der Ansicht, und so lehrt es auch die katholische Kirche, vielleicht habt ihr das schon gehört, dass die genannten Geschwister eigentlich seine Cousins und Cousinen seien. Ob das der Wirklichkeit entspricht? Ich glaube eher nicht. Ich denke, dass Josef ein ganz normaler junger Mann war. Durch schwere Arbeit. Er war ein Häuserbauer in Nazareth. Und in Nazareth hat man nicht gebaut wie bei uns, sondern Nazareth war sehr kalkhaltiger Boden. Man hat die Häuser in den Boden gegraben, zumindest den Keller und das erste Stock, und dann was aufgebaut. Also Häuser bauen in Nazareth war Schwerstarbeit. Und diese Schwerstarbeit hat Josef verrichtet. Und hat sich mit seiner schweren Arbeit eine Existenz aufgebaut. Nun wollte er heiraten, seine junge Frau lieben, mit ihr eine Familie gründen, Kinder haben, ja, ein bescheidenes Häuschen in Nazareth bauen. Ja, dass dann irgendwann Kinder mit ihrem Leben erfüllen sollten. Josef war ein frommer Mann, der Gottes Gebot achtete, Sabbat für Sabbat, war in der Synagoge, lauschte der Lesung des Gesetzes, er liebte den Gott Israels und wartete darauf, dass dieser Gott seinen verheißenen Messias senden würde. Er gehörte vermutlich zu den wenigen in Israel, die auf Gottes Eingreifen hofften. Denn auch er litt wie viele andere unter der fremden Macht, die Israel besetzt hielt und unter ihrer Gnode hielt. Er war keiner von denen, die sich mit den römischen Besatzern arrangierten und reich wurden. Das gab es auch in Israel. Er gehörte aber auch nicht zu denen, die zum Schwert griffen und gegen die Unterdrücker kämpften. Er war kein Zelot, sondern ein friedliebender Mensch. Ein fleißiger Arbeiter, der Tag für Tag seiner schweren körperlichen Arbeit nachging. Er las Gottes Wort, betete und hoffte, dass der Gott Israels seine Verheißung erfüllen würde. Und da war jenes junge Mädchen, das er gerne sah. Möglicherweise war sie erst um die 16 Jahre alt. Das war das übliche Heiratsalter in Israel damals, 15, 16. Ja, er hatte sich in sie verliebt. Er sprach mit ihrem Vater. Die Familien einigten sich auf den Brautpreis. Den bezahlte er gern. War sie ihm doch zum wichtigsten Mensch in seinem Leben geworden. Hart musste er arbeiten, um dieses Geld aufzubringen. Und so wurde die Verlobung beschlossen. Das Mädchen hatte eingewilligt. Das war auch wichtig. In Israel wurde nicht über den Kopf des Mädchens oder der jungen Frau entschieden. Das können wir sogar schon nachlesen im ersten Buch Mose, als der Diener Abrahams für Isaak auf Brautwerbung ging und er fand dieses Mädchen Rebekka und sie wurde offiziell gefragt, bist du bereit, mit diesem Mann dorthin zu gehen und den Isaak zu heiraten? Das Mädchen hatte eingewilligt. Und nun freute sich Josef auf die Hochzeit, auf das Leben zu zweit, auf die eigene Familie, die einmal entstehen würde. Ganz normale Situation, wie wir sie kennen und wie wir es vielleicht selber auch erlebt haben. Und dann kam alles ganz anders. Man trug es ihm zu, vielleicht hinter vorgehaltener Hand wurde getuschelt, aber es kam ihm zu Ohren, Maria ist schwanger. Sie hat den Ehevertrag gebrochen. Sie hat Ehebruch begangen, ist mit einem anderen Mann ein Verhältnis eingegangen. Welch furchtbare Enttäuschung für Josef. Er liebte sie doch so sehr, hat er auf sie gewartet, sich auf sie und das Zusammensein mit ihr gefreut. Sie sollte die erste Frau in seinem Leben sein und er der erste Mann in ihrem Leben. Und nun diese bittere Enttäuschung. Die Zeichen ließen sich nicht mehr verbergen. Die Frauen unter uns oder die Mütter unter uns kennen das ja auch. Die Morgenübelkeit und das veränderte Verhalten. Und böse Zungen behaupteten sogar, das Kind stammt von einem römischen Besatzungssoldaten. Maria hat ihren Verlobten mit einem Römer betrogen. Stellt euch das vor. So steht es übrigens in jüdischen Schriften bis heute. Jesus sei ein Bastard, dass der Sohn von Maria mit einem römischen Besatzungssoldaten. Was für eine Enttäuschung, was für eine Schande. Übrigens, die orthodoxen Juden gehen noch einen Schritt weiter und sagen, Jesus Basatana, Jesus der Sohn des Satans. Das sind die mit den Zöpfchen. Also so wird Jesus bei den orthodoxen Juden gesehen. Josef war innerlich zerrissen. Was soll er tun? Den Vertrag auflösen? Damit würde er Maria ja vor aller Augen bloßstellen und in Schande bringen. Man würde sie vor ein Gericht zwingen und ihr peinliche Fragen stellen. Vielleicht würde sie sogar als Ehebrecherin verurteilt und dann gesteinigt werden, wie das im Gesetz des Mose stand. Vielleicht könnte sie sich damit entschuldigen, weil ihr jemand Gewalt angetan hatte, also sie vergewaltigt hätte. Dann würde man sie freisprechen. Aber ihr Leben wäre trotzdem zerstört. Wie sollte sie als junge Frau ein Kind durchbringen? Wie sollte sie und wovon sollte sie leben? Und da fällt er einen mutigen Entschluss. Er springt über den eigenen Schatten. Ja, er wollte Maria retten. Er wollte ihr diese Schande, dieses Bloßgestelltwerden ersparen. Wie? Er wollte sich vor sie stellen, sie heiraten, ihr den Schutz der Ehe geben und damit die Vaterschaft für das werdende Kind anerkennen. Niemand könnte die Maria dann vor ein Gericht ziehen und sie anklagen. Er hätte sich öffentlich vor sie gestellt und das Kind als das Seine anerkannt. Heimlich würde es sie dann aber verlassen, denn der Schmerz über den Vertrauensverlust war einfach zu groß. Vielleicht würde er in eine andere Stadt ziehen, vielleicht sogar in die Heimat seiner Väter nach Bethlehem. Dort würde er versuchen, eine neue Existenz aufzubauen. Zu tief verletzt war er, zu tief saß die Enttäuschung über das Mädchen, das er liebte. Wer wollte ihm einen Vorwurf machen? Hätte nicht jeder von uns Männern ähnlich gedacht? Wäre nicht jeder von uns ähnlich tief verletzt gewesen? Wer von uns Männern hätte wohl die Größe besessen, sich trotzdem vor das Mädchen zu stellen und ihr den Schutz der Ehe zu geben, um ihre Ehre zu retten? Und da griff Gott selbst ein, um diesen tief verletzten, tief enttäuschten Mann zu helfen. Der Engel Gottes sprach im Traum zu ihm. Fürchte dich nicht, Maria, deine Verlobte zu heiraten, denn was sie empfangen hat, was sie im Körper trägt, das ist vom Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Die griechische Form von Jehoshua, hebräisch, im Alten Testament. Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Und dann folgt noch eine Erklärung, dass sich hier die Verheißung ausgesprochen durch den Propheten Jesaja 700 Jahre vor der Geburt Jesu erfüllen würde. Eine Jungfrau wird schwanger werden, einen Sohn gebären. Übrigens, ich habe die Lutherbibel von 1984 verwendet. Die neue revidierte Form von 2017 verwende ich aus einem Prinzip nicht. Denn da wird in der Erklärung festgehalten, die Jungfrauengeburt ist keine biologische Tatsache, sondern es ist nur geistlich zu verstehen. Ich sage, danke, das braucht ihr mir nicht geben. So sieht es die moderne Theologie, die Jungfrauengeburt, das ist einfach nur eine Legende, hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Für mich ist das ein ganz wesentlicher Glaubensinhalt, denn wenn Jesus nicht als von einer Jungfrau geboren wäre, als Gottes Sohn, dann würde schon der Anfang nicht stimmen. Und soll ich dann den Rest glauben, wenn der Anfang schon nicht stimmt? Kehren wir zu dem Text zurück. Gott selbst griff ein. Kein Mensch hätte diese Erklärung geben können. Stellt euch mal vor, Freunde hätten gesagt, du Josef, wir wissen, das Kind kommt vom Heiligen Geist. Jeder Mann sagt, also wo ein Kind herkommt, bitte. Das braucht man mir nicht zu erklären. Menschen hätten das nicht erklären können. Es braucht ein göttliches Eingreifen. Ansonsten wäre alles nur eine billige Entschuldigung gewesen. Und unter dem Reden Gottes klärt sich das Geheimnis. Wie wunderbar. Seine Maria war ihm nicht untreu. Gott hatte sie erwählt, um seinen Sohn, den verheißenen Messias, auf die Welt zu bringen. Seine Maria. Da packt ihn eine heilige Ehrfurcht. Überglücklich arrangiert er die Hochzeit. Nun ist es ihm völlig egal, was die bösen Zungen reden. Er holt seine Maria in das neue Haus, aber er wagt es nicht, sie zu berühren, mit ihr zu schlafen, ehe das verheißene Kind geboren ist. Ehrfurcht vor dem heiligen Gott, der hier an und in Maria wirkt, bestimmt ihn. Und dann überstürzen sich die Ereignisse. Noch vor der Geburt des Kindes muss Josef mit Maria in seine Heimatstadt Bethlehem. So hat es der Kaiser Augustus befohlen, der einen Zensus, eine Steuerschätzung in seinem ganzen Reich durchführen wollte. Warum machen die Regierenden Bevölkerungserhebungen, damit sie wissen, wie viel Steuern sie noch rauspressen können aus den Menschen? Und mit der hochschwangeren Maria muss er die Reise unternehmen, es blieb ihm nichts anderes übrig. Tod, müde, kamen sie in Bethlehem an. Vergeblich läuft er sich die Hacken ab, um noch ein Bett für seine Maria zu finden. Ein Haus, eine Unterkunft für die Familie, ein Platz für das Baby, das in Kürze geboren werden sollte. Und dann kam unter unwürdigen Umständen das Kind zur Welt. Eine Geburt in einem Stall. Eine Futterkrippe als Wiege für ein Neugeborenes. Tiefer geht's, glaube ich, nicht mehr. Oder? Selbst die Flüchtlinge auf dieser Erde, 80 Millionen Menschen sind derzeit weltweit auf der Flucht, aus allen möglichen Gründen. Auch sie haben meistens noch menschenwürdigere Unterkünfte, als Josef für seine Maria fand. Stellt euch mal die hygienischen Bedingungen in einem Viehstall vor. Passt nicht mit dem modernen Kreißsaal, oder? Und da kommt Gottes Sohn zur Welt. Unter den unhygienischsten Bedingungen in einem Viehstall. Was muss das mit Josef gemacht haben, dass er nichts Besseres für seine Frau finden konnte als so einen Platz? Sie, die den Messias Gottes in die Welt bringt, muss ihn in einem Viehstall zur Welt bringen. Aber so ist Gott. Er fängt nicht oben an, sondern er fängt ganz unten an. Und so verändert er die Welt, nicht von oben, sondern von unten und von ganz unten. Drunter geht's wirklich nicht mehr. Und da erscheinen plötzlich Hirten von draußen, von den Feldern, und sie kommen und erzählen, was die Engel ihnen von diesem Kind berichtet hatten. Und im Tempel spricht Simeon, der alte Prophet, eine Verheißung über das Kind aus. Und dann kommt die Prophetin Hanna noch dazu und bestätigt die Worte. Jesus wird ja im Tempel dargebracht. Er war der Erstgeborene. Die Eltern bringen das Opfer für das Erstgeborene, das Dankopfer. Und dann kommen Weise, Astronomen aus dem Osten. Wir wissen nicht, ob von Babylon oder von Persien oder noch weiter. Alexander der Große stieß ja bis Afghanistan und bis zum Indus, also nach Indien vor. Und die Messias-Hoffnung, die war sehr weit verbreitet. Wir haben zu Hause eine Krippe, geschnitzt von einem koreanischen Künstler. Die habe ich mir in Japan besorgt, vom koreanischen Künstler. Und da werden die drei Weisen dargestellt, einer wie ein konfuzianischer Gelehrter, also ein Asiate. Und er sieht da schon auch die Asiaten zur Krippe kommen. Ich weiß es nicht. Sie kommen von Osten, sagt die Bibel. Das kann weit oder sehr weit sein. Spielt auch keine Rolle. Sie kommen, sie beten das Kind an und sie bringen wertvolle Geschenke. Geschenke, die eigentlich schon auf den künftigen Messias und sein Amt hinweisen. Was haben sie gebracht? Fragen wir mal. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Gold wie für einen König. Weihrauch für den Priester, der Gott und Mensch versöhnt. Und Myrrhe, damit hat man die Toten bestattigt. Hinweis auf sein Begräbnis. Und dann auf die Auferstehung. Schon in den Geschenken angedeutet. All das waren Ermutigungen für Josef. Dieses Kind, dem ich meinen Namen geben darf, das unter meinem Schutz steht, ist der Messias, die Hoffnung Israels, der König Israels und Retter der ganzen Welt. Welch eine Ehre für mich und meine Maria. Und wieder redet Gott mit ihm im Traum. Josef muss mit dem Kind flüchten. Der eifersüchtige Gewaltherrscher Herodes will es töten lassen. Auch hier gibt's wieder liberale Theologen, die sagen, das ist alles übertrieben und ob das so stimmt. Man weiß, dass Herodes drei seiner Söhne und mindestens eine seiner Frauen hat umbringen lassen. Und der große Kaiser Augustus hat gesagt, wenn er die Wahl hätte, würde er lieber ein Schwein im Stall des Herodes als einer seiner Söhne sein, weil die Juden die Schweine nicht getötet und gegessen haben. Also, es war eine Bestie, dieser Herodes. Und dieser Kindermord ist keine Legende, der war Realität. Die junge Familie flüchtet bis Ägypten. Übrigens, in Ägypten gibt es eine Stätte, die die Kopten sehr verehren, einen großen Baum. Und da sagen sie, da hätte Josef mit seiner Maria und dem Kind gerastet. Es wird bis heute von den Kopten in Israel sehr, sehr hochgehalten, diese Städte. Und sie führen dort ein Leben von Flüchtlingen. Jesus kannte von Kind auf Flüchtlingselend, Heimatlosigkeit, Flucht. Es war ihm nicht fremd. Und ich glaube, er versteht am besten die Situation von Geflüchteten bis heute, denn er war selber ein Flüchtlingskind. Nun, die Geschenke der Weisen werden geholfen haben, diese Flucht zu unterstützen, zu überbrücken. Jahre später kommen sie zurück nach Israel. Und Josef macht einen weiten Bogen um Judäa, denn hier regiert Archelaus, der Sohn Herodes des Großen, der kein Deut besser ist als sein Vater. 10 nach Christus haben die Römer ihn abgesetzt, weil sie genug hatten von der Grausamkeit der Herodianer. Sie gehen nach Nazareth. Josef arbeitet schwer, um den Lebensunterhalt für seine wachsende Familie zu verdienen. 4 Jungs, deren Namen wir in der Bibel haben, und mindestens 2 Mädchen werden Josef und Maria noch geboren. Das unterscheidet uns aus der evangelischen Tradition von denen aus der katholischen Tradition, für die die ewige Jungfräulichkeit der Maria mehr als eine Glaubensaussage ist. Aber ich finde es sehr eindeutig, wenn es heißt, er berührte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar und gab ihm den Namen Jesus. Was war dann? Dann hat er sie berührt und sie haben miteinander Kinder gehabt, wie ein ganz normales, gesundes Ehepaar. Und er lehrt seine Kinder, seine Söhne, den Beruf, das war in Israel üblich, die Söhne haben vom Vater einen Beruf gelernt, die Mädchen haben von der Mutter Haushaltsführung und all die Techniken gelernt, die wichtig waren, um eine Familie zu unterhalten. Auch Jesus, seinen Ältesten, sein Adoptivsohn, lehrt er seinen Beruf, Häuserbauer. Und Jesus hat bis über 30 Jahre hin schwer gearbeitet, um den Unterhalt für seine Mutter und die Geschwister zu verdienen, denn nach der Geschichte mit dem 12-jährigen Jesus im Tempel ist von Josef nicht mehr die Rede, sehr wahrscheinlich, weil er nicht mehr gelebt hat. Jesus bleibt für Josef ein Mysterium. Gerade in der Geschichte von Jesus im Tempel, das ist die Mitzwa, Bar Mitzwa, wo jemand zum ersten Mal aus dem Gesetz lesen darf mit 12, das ist bis heute in Israel üblich. Da bleibt Jesus im Tempel, die Eltern sind unterwegs, schon eine ganze Tagereise und wundern sich, wo er ist. Und dann rennen sie zurück nach Jerusalem und sie finden ihn mitten unter den Gelehrten sitzen. Und er sagt, was ist das Problem? Ist doch klar, dass ich da sein muss im Haus meines Vaters. Warum habt ihr mich gesucht? Muss doch von Anfang an klar sein. Für Josef schon ein Mysterium. Ich glaube, dass er Jesus nicht immer verstanden hat. Aber er stellt sich zu ihm, er liebt ihn, auch wenn die Leute böse reden. Und über Jesus wurde immer wieder böse geredet. Und das hat nicht aufgehört bis heute. Die anderen hören wir nichts mehr. Als Jesus seinen Dienst antrat, lebt Josef definitiv nicht mehr, denn jetzt ist nur noch von Maria und den Geschwistern die Rede, die Josef auch nicht ganz verstanden haben, wie wir aus mehreren Aussagen lesen können. Ja, im Markus-Evangelium, sie wollten ihn zurückholen ins Haus, weil sie sagten, der ist durchgeknallt, der übertreibt jetzt. Sie haben ihn nicht verstanden. Und es ist interessant, wir können jetzt die Studie noch weiterführen. 1. Korinther 15 berichtet Paulus über die einzelnen Begegnungen, die Jesus nach seiner Auferstehung hatte. Und mit einem Halbsatz erwähnt mit Jakobus. Warum mit Jakobus? Jakobus war der älteste der Brüder und sie haben ihn nicht verstanden. Und erst nach der Auferstehung verstehen sie, wer Jesus wirklich ist. Und aus dem skeptischen, kritischen, Familie ist ja immer am schwierigsten zu akzeptieren, wenn einer was Besonderes ist, wird ein glühender Verehrer Jesu, der spätere erste Bischof von Jerusalem, der nach der Flucht und dem Tod der Apostel die Gemeinde geführt hat und der auch den Jakobusbrief geschrieben hat. Josef, ich habe es so genannt, ein Vorbild des Vertrauens und des Gehorsams. Josef, ein Vorbild des Vertrauens und des Gehorsams. Nicht nur Maria ist für uns ein Vorbild für Vertrauen und Gehorsam. Siehe, ich bin des Herrn Magd, war ihre Aussage. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Auch Josef ist es, obwohl er manchmal so ein bisschen ein Schattendasein führt. Fassen wir es nochmal zusammen. Und es sind 4 Punkte, die mir ganz wichtig sind. Die können wir uns vielleicht merken. Erstens, Josef hört auf Gottes Stimme. Er hat gelernt, die Stimme Gottes zu hören, herauszuhören aus den vielen Stimmen, die auf uns einströmen. Josef hört auf die Stimme Gottes. Das Zweite, Josef handelt nach Gottes Gebot, unberührt vom Gerede der Leute. Er lässt sich nicht beirren von dem, was die Leute denken, was die Leute sagen. Er handelt nach Gottes Gebot. Das Dritte, was mir wichtig geworden ist an ihm, Josef ist treu in der Erfüllung seiner Alltagspflichten. Arbeit für die Familie, Erziehung der Kinder zum Gehorsam und Ehrfurcht gegenüber Gott und seinen Geboten. Jakobus, der Nächste, der Älteste der Kinder, erhält später den Zunamen der Gerechte. Das hat ihm sicher auch sein Vater mitvermittelt. Diese Ehrfurcht gegenüber Gott und seinen Geboten. Und das Vierte, was mir wichtig ist, Josef hält zu Jesus, auch wenn er ihn nicht immer versteht. Josef hält zu Jesus, auch wenn er nicht immer versteht. Können wir das auch hier für uns lernen? Bescheiden sein wie Josef, nicht ganz so viel aus uns machen, aber doch auf die Stimme Gottes hören. Nach seinen Worten handeln, treu sein im Alltag, in der Erfüllung unserer Pflichten, an Jesus festhalten, auch wenn wir ihn und sein Handeln in dieser Welt, vielleicht auch manchmal in unserer Familie, in unserem ganz persönlichen Leben nicht immer verstehen. Vielleicht hilft uns ein Gebet, das jemand mal gesprochen hat und das mich seit vielen Jahren begleitet. Herr, ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir. Ich glaube, das war ein Gebet, das Josef vielleicht auch gesprochen hat. Herr, ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir. Amen.